Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast TFA für TFAs, der Wissenspodcast für tiermedizinische Fachangestellte. In der heutigen Folge geht es um den Atmungsapparat. Ich erkläre euch, welche Organe und Gewebe zum Atmungsapparat gehören, wie die Atmung funktioniert und welche Krankheiten typischerweise in diesem Bereich auftreten können. Ja, fangen wir direkt mal an mit den Organen, die zum Atmungsapparat dazugehören. Also grundsätzlich lassen sich die Atmungsorgane aufteilen in die oberen und in die unteren Atemwege. Wir haben da zum einen die Nase, die Nasenhöhle und den Nasenrachen. Die gehören zu den oberen Luft- oder Atemwegen. Und dann haben wir noch den Kehlkopf, die Luftröhre, die Bronchien und die Lunge mit den Lungenbläschen. Und die zählen zu den unteren Luftwegen. Der Atmungsapparat befähigt den Körper zur Atmung. Bei der Einatmung, die wird auch Inspiration genannt, erweitert sich der Brustkorb und das Zwerchfell kontrahiert sich. Dadurch kann sich der Brustkorb dann öffnen und die Lungen haben mehr Platz und können sich sozusagen passiv weiten. Die Lungen an sich haben nämlich keine Eigenbewegung, also die brauchen den Brustkorb für die Atmung. Bei der Ausatmung, die wird auch Expiration genannt, da erschlaffen die Muskeln und die Lunge hat somit dann auch weniger Platz und die Luft wird sozusagen aus der Lunge rausgepresst. Manche Tiere haben da ein bisschen Probleme bei der Atmung und dann sieht man häufiger die sogenannte Bauchpresse. Da ist es dann so, dass die Bauchmuskeln kontrahiert werden und dadurch die Bauchorgane gegen das Zwerchfell drücken und somit dann es zur Atmung kommt. Das sollte aber wirklich nicht der Normalfall sein. Also wenn ihr sowas seht, ist das eigentlich nicht gut. Die Atmung ist ein biologischer Prozess, der Aufnahme, dem Transport und der Abgabe von gasförmigen Stoffen im Körper dient. Dieser Vorgang kann auch als Gasaustausch bezeichnet werden. Die durch die Nase oder den Mund einströmende Luft wird in die Lungen geleitet und von dort aus geht der Sauerstoff über in das Blut. Das Blut transportiert den Sauerstoff dann in die Zellen, in die Organe, in die Gewebe und so weiter, wo es eben benötigt wird und nimmt Kohlendioxid wieder auf, welches dann in die Lungen transportiert wird und über die Ausatemluft aus dem Körper sozusagen geatmet werden kann. Das ist eigentlich auch schon die Hauptfunktion des Atemapparats. Aber der Atemapparat kann noch viel mehr. Zum einen ist er auch ein Geruchsorgan, also dient dem Geruchssinn. Und die Rezeptoren für den Geruchssinn, die liegen in der Riechschleimhaut in der Nasenhöhle. Die Riechschleimhaut kann auch als respiratorische Schleimhaut bezeichnet werden. Die Riechzellen sind mit kleinen feinen Riechhärchen ausgestattet. An diesen befindet sich ein Sekret, mit dem auch gasförmige Stoffe hängen bleiben und der Geruch auch bei geringer Konzentration wahrgenommen werden kann. Die gesamte Riechschleimhaut liegt in Falten. Das dient der Oberflächenvergrößerung. Da ist jetzt die Devise, viel hilft viel, weil je mehr Riechschleimhaut ein Tier oder ein Mensch hat, dementsprechend hat er dann auch mehr Riechzellen. Also kann das Tier dann auch besser riechen. Ein Hund hat ca. 200.000 Riechzellen auf einem Quadratzentimeter. Insgesamt hat ein Hund also 120 Millionen Riechzellen. Der Mensch wiederum hat nur 10 Millionen, nur mal so. Kleiner Richtwert für euch. Ein weiterer Punkt ist der Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Atemluft wird nämlich während des Einatmens durch die Nase erwärmt, angefeuchtet und auch über die Gitterhärchen gesäubert. Die Luftröhre hat dazu auch noch eine Besonderheit, nämlich ist die mit rachenwärts ausgerichtetem Flimmerepithel ausgestattet. Und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel Staub oder irgendwie Sekret eingeatmet hat, damit es sozusagen in die richtige Richtung wieder gehustet werden kann. Also man hustet und befördert eben durch diese Flimmerhärchen im besten Fall den Fremdkörper wieder in Richtung Rachen und nicht in die Lunge. Dann ist der Atemapparat auch noch an der Lautbildung beteiligt. Dazu benötigen wir nämlich die Zunge und den Kehlkopf. Im Kehlkopf wird durch die Bewegung des Stellknorpels zum einen dafür gesorgt, dass kein Futter aspiriert werden kann. Zum anderen wird dadurch oder kann dadurch die Stimmritze erweitert werden. Und durch diesen Vorgang ist der Kehlkopf sowohl an der Stimmbildung als auch an der Atmung beteiligt. Ja, und dann haben wir noch zu guter Letzt beim Hund die Temperaturregulierung, die ja auch übers Hecheln kommt. Also durch das Hecheln, also durch das sehr schnelle Atmen, kann Verdunstungskälte erzeugt werden und an die Schleimhäute der angrenzenden Gewebe abgegeben werden. Und dadurch kann tatsächlich die Körpertemperatur gesenkt werden. Machen wir weiter mit der Anatomie der Atmungsorgane und fangen am besten vorne an. Also ganz vorne ist die Nase. Der Naseneingang wird tierartlich unterschiedlich benannt. Beim Hund ist es der Nasenspiegel, beim Rind das Flotzmaul und beim Pferd zum Beispiel die Nüstern. Die Nase wird über die Nasenscheidewand in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Nasenvorhöfe, also der Bereich direkt nach den Nasenlöchern, ist mit kutaner Schleimhaut ausgekleidet, mit Knorpelgewebe gestützt und führt direkt in die Nasenhöhle. In der Nasenhöhle, welche dann mit respiratorischer Schleimhaut ausgekleidet ist, befinden sich mehrere Nasenmuscheln. Diese Nasenmuscheln führen zu einer Oberflächenvergrößerung der respiratorischen Schleimhaut. Da sind wir wieder in Falten gelegt. Mehr Schleimhaut, mehr Riechzellen. Je besser kann das Tier riechen, umso besser kann das Tier riechen. Die Nasenmuscheln ergeben drei Nasengänge. Da haben wir zum einen den dorsalen, den mittleren und dann noch den ventralen Nasengang. Der dorsale Nasengang führt zum Nasengrund. Der mittlere führt in die Nasennebenhöhlen und der ventrale, der wird auch als Atmungsrachen bezeichnet. Also dieser führt zum Nasenrachen. Die Nasennebenhöhlen sind auch mit respiratorischer Schleimhaut ausgekleidet. Deswegen ist es auch so, dass wenn wir einen Schnupfen haben, meistens auch die Nasennebenhöhlen betroffen sind. Die Nasenhöhle wird in Richtung Rachen von den inneren Nasenlöchern abgegrenzt und zur Schädelhöhle hin wird die Nase durch das Siebbein abgegrenzt. Nach der Nase geht der Atmungsapparat weiter in den Rachen. Der Rachen ist die Kreuzungsstelle zwischen den Luft- und den Nahrungswegen. Und damit alles dahin kommt, wo es auch hin soll, teilt das Gaumensegel den Rachen einmal in den dorsalen Nasenrachen und einmal in den ventralen Schlingrachen auf. Bei der Atmung legt das Gaumensegel am Zungengrund an und gibt den Kehlkopf und die Luftröhre frei. Für das Schlucken von Nahrung wird es angehoben. Die Schlundkopfschnürer, also die Muskeln rund um den Pharynx, die kontrahieren sich in schneller Reihenfolge und der Kehldeckel schließt den Kehlkopf ab, sodass dann keine Nahrung oder auch Flüssigkeit aspiriert werden kann. Das Gaumensegel ist bei den Brachycephalen, also den kurzköpfigen Rassen, oftmals viel zu lang und dann liegt es sozusagen ständig auf dem Kehlkopf und erschwert dadurch die Atmung. Dann geht es weiter mit dem Kehlkopf. Der Kehlkopf an sich besteht aus mehreren Knorpeln, die röhrenförmig und beweglich sind. Durch dieses Hohlorgan wird der Rachen mit der Luftröhre verbunden. Zum Kehlkopf gehört der Kehldeckel, der eben die Aspiration von Futter verhindert. Haben wir ja gerade schon besprochen. Dann kommt der Schildknorpel, unter dem sich die Schilddrüse mit den Nebenschilddrüsen befindet. Als nächstes kommt dann der Stellknorpel, der ist eben der wichtig ist für die Stimmbänder, also an dem sind die Stimmbänder angesetzt. Und dann gehört noch der Ringknorpel zum Kehlkopf. Der heißt Ringknorpel, weil er so ähnlich geformt ist wie ein Siegelring. Und dieser Ringknorpel stellt dann den tatsächlichen Übergang zur Luftröhre dar. So, wie schon erwähnt, geht die Atemluft vom Kehlkopf weiter eben in die Luftröhre. Und die Luftröhre an sich, die besteht aus mehreren Knorpelspangen. Und diese Knorpelspangen, die sind mit Bändern miteinander verbunden oder über Bänder miteinander verbunden. Dorsal sind die Knochenspangen geöffnet, ventral sind sie mit einer glatten Muskulatur geschlossen. Die Luftröhre ist mit lockerem Bindegewebe mit der Umgebung, also rundherum, verbunden. Und in etwa auf Höhe des Herzens teilt sich die Luftröhre in zwei Hauptbronchien auf. Diese Gabelung kann man auch Bifurkation nennen. Die zwei Hauptbronchien führen dann jeweils in einen Lungenflügel, in dem sich die Bronchien dann baumartig verzweigen. Das Lungengewebe ist ein schwammiges, elastisches und mit Luft gefülltes Gewebe, das so ein bisschen dunkelrosa erscheint. Die Lungen liegen in den sogenannten Pleuralsäcken, die sind sozusagen komplett mit dem Lungenfell überzogen und dieses Lungenfell liegt am Rippenfell an. Und dazwischen haben wir eine Schicht mit Pleuraflüssigkeit. Diese Flüssigkeit ist dazu da, dass die Reibung während der Atmung so gut wie es geht minimiert wird. Die Lungen sind in mehrere Lappen aufgeteilt. Da gibt es dann auch wieder tierartliche Unterschiede. Grundsätzlich haben wir aber auf der linken Seite einen zweigeteilten Spitzenlappen und einen Zwerchfelllappen. Auf der rechten Seite haben wir einen Spitzenlappen, einen Mittellappen, einen Anhangslappen und einen Zwerchfelllappen. Beim Pferd ist es so, dass es nur Spitzen, Zwerchfell und Anhangslappen gibt. Genau, der Mittellappen, der entfällt sozusagen oder den haben die Pferde nicht. Die Lunge hat zwei Hauptaufgaben. Zum einen das Luftleitungssystem und dann noch das respiratorische System. Das Luftleitungssystem habe ich vorhin schon teilweise beschrieben. Also über die Trachea geht die Luft in die Hauptbronchien. Soweit waren wir schon mal. Von den Hauptbronchien, die verzweigen sich dann weiter in die Lungenbronchien. Dann geht es in die Segmentbronchien und dann geht es über in die Bronchuli. Und das bedeutet also, die Bronchien werden immer feiner, also das Lumen, also das innere der innere Durchmesser, der nimmt lungenwärts immer mehr ab. Die Bronchien sind alle mit respiratorischer Schleimhaut ausgekleidet, besitzen Drüsen, werden durch Knorpelspangen in Form gehalten und haben eine glatte Muskulatur. Erst ab den Bronchioli fehlen die Drüsen und die Knorpel, weil diese nur noch aus einer dünnen Epithelschicht bestehen. Das Luftleitungssystem endet an den Endbronchioli, weil man ab dort dann vom respiratorischen System der Lunge spricht. Die Bronchioli gehen im respiratorischen System in die Lungenbläschen über und in diesen Lungenbläschen findet dann der Gasaustausch statt. Die einzelnen Lungenbläschen sind von einem dichten Kapillarnetz umgeben und an den Stellen, wo Kontakt besteht, verschmilzt das Gewebe zwischen den Kapillaren und den Lungenbläschen und die Gase können in das Blut übergehen. Kurz als Ablauf beschrieben, kann man dann sozusagen sagen, dass das Blut aus dem Kapillarnetz aus der Lungenarterie kommt, also sauerstoffarm ist, nach dem Gasaustausch dann von den Lungenbläschen sauerstoffreiches Blut übernimmt, welches dann über die Lungenvene in den linken Vorhof des Herzens transportiert wird. So viel zur Anatomie. kommen wir noch zu den typischen Erkrankungen des Atemapparats. Also neben der Rhinitis oder der Sinusitis, also dem Schnupfen sozusagen, gibt es noch mehrere Erkrankungen, die unsere Tiere auch teilweise chronisch sehr belasten können. Tierartübergreifend können die Tiere an Asthma oder zum Beispiel chronischer Bronchitis erkranken, also an einer lang anhaltenden Entzündung der Bronchien. Und dann gibt es noch die brachycephalen Rassen, das sind die eben mit dem meistens zu langen Gaumensegel, überhaupt zu wenig Nase und die einfach ständig zu wenig Luft bekommen und dementsprechend viel schnarchen und viel hecheln. Dann kommen wir zu einer typischen Krankheit beim Hund. Da haben wir zum einen den sogenannten Zwingerhusten. Das ist die Erkrankung der oberen Luftwege durch Bakterien und oder Viren. Diese Erkrankung wird typischerweise über Tröpfcheninfektionen übertragen. Deswegen heißt es auch Zwingerhusten, weil eben Hunde, die auf engem Raum miteinander wohnen oder zum Beispiel auch aus dem gleichen Wassernapf trinken, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben. Gegen den Zwingerhusten gibt es übrigens auch eine Impfung. Dann haben wir bei Hunden auch öfter zu sehen oder gibt es öfter zu sehen, vor allen Dingen auch bei kleineren Hunderassen, den sogenannten Trachealkollaps. Also das heißt, dass die Trachea eine dorsoventrale Abflachung hat. Also die Luftröhre ist sozusagen dorsoventral abgeflacht und dadurch ist eben das Lumen, also der innere Durchmesser der Luftröhre geringer und dadurch kommt es auch zu Atembeschwerden oder auch zu Hustenattacken. Bei Katzen haben wir den sogenannten Katzenschnupfen. Der wird hervorgerufen durch das Feline Calici Virus oder auch durch Herpesviren. Diese können unter Umständen für die Stubentiger sehr gefährlich werden. Es sind meistens die oberen Luftwege betroffen, kann sich aber auch zu einer Lungenentzündung ausbreiten. Neben den Atemorganen sind oft auch noch die Augen in Form von Bindehautentzündungen betroffen und manchmal sind auch Veränderungen am Gaumen oder an der Haut rund um das Maul zu erkennen. Gegen Katzenschnupfen hilft übrigens am besten, das Tier einfach regelmäßig prophylaktisch impfen zu lassen. Kommen wir noch zum Pferd. Da haben wir das Kehlkopfpfeifen. Das gibt es teilweise auch bei Hunden. Beim Pferd ist es aber typischerweise, also kann es vorkommen. Also normalerweise bewegen sich die beiden Stellknorpel beim Einatmen leicht seitlich. Also dadurch wird eben die Stimmritze erweitert. Und bei der Ausatmung finden sie dann wieder zusammen. So, dieser Mechanismus ist bei Pferden mit Kehlkopfpfeifen vorwiegend auf der linken Seite, also da gibt es sogar eine Seite, wo es häufiger vorkommt, ist es eben gestört und das kommt durch die Lähmung des Nervus laryngeus recurrens und die Ursache dafür ist, dass es meist linksseitig ist, dass zum einen der Nerv da eben länger ist und der Verlauf auch ein bisschen, sagen wir mal, problematischer ist als auf der rechten Seite, weil der nämlich an der pulsierenden Aorta vorbeikommt und auch in der Nähe zu vielen Lymphknoten steht und dementsprechend auch eventuell eine toxische Schädigung bei zum Beispiel Entzündungen vorkommen kann. Genau, und das ist dann eben so, dass die dadurch dann so ein bisschen pfeifen beim Atmen und deswegen heißt das Ganze auch Kehlkopfpfeifen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge wieder ein bisschen mehr Wissen vermitteln konnte. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich tierisch über Sterne, Likes und Abos. Schau auch gerne mal auf meiner Website vorbei. Unter www.tfa-für-tfas.de, also zusammengeschrieben und mit Umlaut, gibt es eine stetig wachsende Sammlung an Artikeln rund um die Tiermedizin. Auf Instagram kannst du mich unter @tfa für TFAs finden. Auch hier freue ich mich, wenn du mir folgst und das ein oder andere Like da lässt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich jetzt schon auf die nächste Folge freue und ich freue mich noch viel mehr, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, deine Johanna.